Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht hörst du uns regelmäßig oder vielleicht interessierst du dich gerade für dieses Thema. In jedem Fall wünsche ich dir eine gute Zeit. Mein Name ist Simona. Ich hoste diesen Podcast für Team F. Und heute spreche ich mit Tanja Halamat. Sie ist in Ausbildung zur christlichen Lebensberaterin und sie ist Fachbereichsleiterin für Paare hier bei Team F. Das heißt, sie kümmert sich um die inhaltlichen Themen der Angebote für Paare und koordiniert sie. Tanja ist verheiratet und hat 4 Kinder. Sie kommt aus Berlin-Falkensee. Liebe macht blind, sagt das Sprichwort. Tanja ergänzt, doch in Wahrheit macht Liebe uns vor allem eins, verletzlich. Sobald wir uns binden, überreichen wir dem anderen freiwillig einen, ja, sogenannten unsichtbaren Schlüssel zu unserer Stimmung, unserem Selbstwert und manchmal sogar zu unserem letzten Stück Schokolade im Kühlschrank. In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das oft im Verborgenen bleibt: Macht. Dabei geht es nicht nur um böse Absichten, sondern um die ganz alltägliche Ausübung von Einfluss. Wir versuchen zu klären, unter anderem, warum Macht in jeder Partnerschaft wirklich ganz normal und sogar wichtig ist. Wieso das ständige Nachgeben und das Dominanz-Unterordnungsmuster am Ende beide Partner einsam macht. Und wie wir Machtquellen wie Geld, Zeit oder Information nutzen, ohne daraus ein eheliches Wettrüsten zu machen. Und zum Schluss, wie du durch Begrenzungsmacht gesunde Grenzen setzt, um die Nähe zu deinem Partner erst richtig zu ermöglichen. Und jetzt wünschen wir dir wertvolle Erkenntnisse.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Herzlich willkommen, Tanja. So schön, dich hier begrüßen zu dürfen im Beziehungshelden-Podcast.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf, dass ich heute mit dir reden darf.
Was für ein Thema. Ich habe mich in der Vorbereitung, ich glaube, ich habe mich mit dem Thema Macht noch nie so intensiv beschäftigt, auch innerhalb von kurzer Zeit. Und ich bin super, super gespannt, das noch so zu vertiefen. Ich glaube, im Podcast haben wir das auch noch nie gemacht, über das Thema Macht und Liebe oder diese Gegenüberstellung. Also wir werden sehen. Und ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht kennt das jemand. Also ich zitiere Max Weber. Der war ein einflussreicher deutscher Soziologe und Nationalökonom. Und der definierte Macht als die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. In einer Liebesbeziehung klingt das jetzt eher nach Krieg, oder? Gegen den eigenen Willen, also das ist schon echt hart. Und deshalb so mal meine erste Frage. Das ist eine sehr große Frage, ich weiß, wie schaffen wir es von diesen Durchsetzen gegen Widerstand? Das ist ja so eher diese negative Assoziation, zu einer Macht zu kommen, die, wie du sagst, die Liebe nicht schwächt, sondern eher das Wir stärkt.
Ja, vielleicht müssen wir uns dann tatsächlich erstmal angucken, auch was Macht ausüben oder ja überhaupt bedeutet. Denn Macht ausüben ist ja nicht per se was Negatives und auch meinen Willen durchzusetzen gegen Widerstände ist ja grundsätzlich erstmal auch nichts Negatives, sondern es ist ja auch ein Stück weit Grenzen setzen. Und Grenzen setzen ist auch in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe sehr wichtig, weil ich dadurch für meine Bedürfnisse eintrete. Und somit ist die Ausübung von Macht vielleicht auch erstmal die Ausübung von Einfluss, um meinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und das ist ja erstmal überhaupt nichts Negatives. Negativ wird es erst, wenn wir die Macht unfair einsetzen. Ja, wenn wir die Grenzen des anderen nicht respektieren zum Beispiel, wenn wir manipulieren, wenn wir sabotieren, wenn wir vielleicht uns auch Verbündete suchen, zum Beispiel in den Kindern, in den Eltern, in den Freunden, Aber wenn wir das auf eine faire Art und Weise tun, ist das erstmal nichts Negatives in einer Beziehung. Vielmehr auch wichtig, dass wir gesunde Grenzen setzen, für unsere Bedürfnisse eintreten. Und Macht beginnt in Beziehungen auch bereits im Kleinen. Also es sind ja nicht immer die großen dramatischen Kämpfe und Kriege, sondern es beginnt bereits im Kleinen. Wenn wir uns mal ein Beispiel angucken, wir sitzen mit unserem Partner, unserer Partnerin am Freitagabend auf dem Sofa und überlegen uns, was machen wir am Wochenende. Und der eine möchte Zeit zu zweit verbringen, einen romantischen Abend, Pizza essen gehen, wie auch immer. Und der andere möchte sich gern mit Freunden treffen und mit denen vielleicht bowlen gehen. So, und da ist ja schon mal die Frage. Jetzt fange ich an, meinen Einfluss auszuüben. Jetzt fange ich an, ja, meinen Willen durchzusetzen. Wie mache ich das? Da fängt Macht an.
Ja, kommt mir alles bekannt vor. Auf jeden Fall. Mir gehen da auch gerade so Situationen durch den Kopf. Und die haben mich gerade gefragt, woher kommt das eigentlich? Also, das hat bestimmt ganz unterschiedliche Gründe, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast gerade Begriffe reingeworfen, so Manipulation und solche Sachen. Also, woher könnte es kommen, dass ich Macht ausüben will? Wie komme ich auf so eine Idee?
Ich denke, es ist ganz wichtig, weil ich mir selber auch wichtig bin, weil ich meinen Bedürfnissen gerecht werden möchte, auch meine Grenzen wahren möchte. Und ich denke, in Beziehungen, gerade in Ehen, ist oftmals der unterschiedliche Zugang zu den Machtquellen, was wichtig ist. Und ja, das klingt jetzt auch gleich wieder kriegerisch, Machtquellen. Aber Machtquellen sind im Prinzip einfach der Zugang zu verschiedenen Ressourcen, wie zum Beispiel den Finanzen, Attraktivität ein Stück weit, im schlimmsten Fall die physische Kraft auch, die man hat. Und ich finde, gerade wenn Kinder dazukommen, was auch eine wichtige Machtquelle ist, ist die Zeit für mich selbst. Und da gibt es einfach dann unterschiedliche Zugänge. Auch da kann ich vielleicht ein Beispiel aus meiner Ehe erzählen. Mein Mann und ich, wir steuern gerade auf den 19. Hochzeitstag zu. Und wir sind, wir haben uns kennengelernt kurz vorm Studium, wir haben zusammen studiert, sind relativ zeitgleich in den Beruf eingestiegen und waren, also bis das erste Kind da war, auch finanziell sehr ausgeglichen. Und dann kam unser ältester Sohn und ich bin in Elternzeit gegangen und mein Mann konnte fortan natürlich mehr Geld beisteuern zu unserem Familienleben. Und hätte in dem Moment das natürlich nutzen können, weil er den größeren Zugriff auf eine größere finanzielle Ressource gehabt hat. Hat er nicht. Wir haben tatsächlich von Anfang an alles geteilt. Und so war das für uns nie ein Problem. Auf der anderen Seite war es auch so, dass ich, dadurch, dass ich zu Hause war und die Zeit mit unserem Sohn hatte, und wenn mein Mann abends nach Hause kam, ich denke, das war dann auch das bei den meisten Familien so, ist das Kind dann schon müde und knatschig und lässt sich in dem Fall, zumindest im ersten Lebensjahr, eher von der Mama beruhigen als vom Papa. Das hätte ich einsetzen können und hätte da meine Ressource, meine Machtquelle Beziehung zu unserem Sohn einsetzen können und das gegen meinen Mann verwenden. Habe ich auch nicht gemacht. Und auch da war es immer sehr ausgeglichen. Und ich habe das meinem Mann dann genauso zugetraut, unseren Sohn mal zu beruhigen, wie ich es konnte.
Ja, kommt mir bekannt vor, wenn wir hier mal in unserer Bubble so bleiben, bin ich ja diejenige, die sehr aktiv ist bei Team F und da auch durch die Anstellung und durch diesen Zeitinvest. Und mein Mann ist ja eher ehrenamtlich dabei und sag mal so, verdient den größten Teil auch des Geldes. Da ist es auch ähnlich. Also, dass ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch denke, also das kann man ja übertragen, ne? Wenn für alle, die uns auch zuhören, also über Ehrenamt, wer hat da das Sagen? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ne? Wie viele Abendtermine? Wie oft bin ich weg? Weil das ja auch vielleicht auch teilweise auch finanzielle Ressourcen oftmals über Spenden mit in Anspruch nimmt. Total interessant. Ja, und euch ist es gelungen, so höre ich das raus, gut in der Balance zu sein bei diesen Themen. Das gelingt ja nicht immer. Ist,
Und es ist auch nicht, also es ist auch nicht schlimm, wenn das mal kurzfristig oder mittelfristig eben aus der Balance gerät. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Beziehungswippe. Also ich bin als Kind unheimlich gern gewippt und ich finde dieses Gefühl, also wenn man eben hochschnellt oder runterkommt, dieses Kribbeln im Bauch finde ich bis heute ganz toll. Und so ist es wahrscheinlich auch in einer Ehe und in einer Beziehung, dass es durchaus mal Zeiten gibt, wo der eine oben hängt und mit den Füßen in der Luft baumelt und der andere festen Boden unter den Füßen hat. Und das ist dann kurzfristig oder auch mal mittelfristig überhaupt nicht schlimm. Aber langfristig muss man eben einen ausgewogenen Weg finden, damit umzugehen. Und wie zum Beispiel eben mit den finanziellen Ressourcen. Und heißt auch nicht unbedingt, dass ich das nutze. Also selbst wenn der eine Partner zum Beispiel grundsätzlich sich lieber damit beschäftigt, wie legen wir unser Geld an, um mal bei dem Thema zu bleiben, oder ja, wie vielleicht auch einfach besser mit dem Thema Geld umgehen kann. Aber trotzdem kann man den anderen Partner ja mit einbinden. Man kann ihm ja was erzählen, man kann sagen, das und das habe ich gerade vor. Und der andere Partner kann zuhören, kann seine Ideen einbringen. Auch wenn er im Endeffekt vielleicht nicht das Konto eröffnet, aber zumindest, dass man da auf dem Laufenden bleibt. Und das Gleiche gilt, denke ich, auch in allen Bereichen. Also auch was die Beziehungen angeht. Das ist bis heute so, mein Mann arbeitet Vollzeit, ist weniger zu Hause und trotzdem halte ich ihn auf dem Laufenden, was zu Hause passiert. Ich erzähle ihm abends von den Kindern und also er ist da nicht im Nachteil und ihm fehlen keine Informationen.
Ja, das ist ja auch oftmals gar nicht gewollt. Ne? Irgendwo muss das Geld ja herkommen, dass wir unsere Brötchen verdienen. Genau, das ist, glaube ich, immer wieder ein Kompromiss, den man schließen muss, beide, aber richtig gut wäre es so, wenn es so ein Consent gibt, ne, wenn man im Gespräch bleibt. Deshalb ist mir nochmal echt bewusst geworden, wie wichtig es ist, auch von der Beziehung darüber zu reden oder wenn man, ne, wenn die Beziehung gerade anfängt, eine gute Ehevorbereitung. Weil wir nämlich genau auf solche Sachen ansprechen, ja, solche Dynamiken und vor allem, dass sich sowas verändern darf, dass man im Gespräch bleiben muss, bevor sich, also ich meine, die kommen ohnehin, solche Rituale und Gewohnheiten, immer mit dem Bewusstsein, es darf sich verändern. Ja, das ist total wichtig. Ja. Wir hatten auch bei, ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel, starte die Ehe, weil wir gerade bei Finanzen sind, da sagen wir auch immer, dass, oder noch stärker ist es bei Rollenverteilung, Aufgabenverteilung, Rollenkonflikte. Da ist es besonders wichtig, weil wenn ich jetzt in der Position bin, ich gehe mal jetzt so von aus, weil ich das so gemacht habe, ne, klassisch, ich bin auch zu Hause geblieben, bei den Kindern hat sich sehr gut angeboten. Aber wenn es einen Punkt gibt, wo ich sage, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich habe das jetzt eine Zeit lang, ne, man sieht es vielleicht an wie ein Projekt, ja, und dass man dann immer wieder im Gespräch zusammenkommt und sagt, wie geht's dir mit deiner Rolle? Das wäre echt cool.
Ja. Das ist ganz wichtig. Und wir hatten tatsächlich, als unser drittes Kind auf der Welt war, dass mein Mann ein halbes Jahr in Elternzeit war und ich Vollzeit gearbeitet habe. Und das hat uns allen gut getan. Also er hatte vorher schon eine ganz tolle Bindung zu den Kindern, aber es ist nochmal gewachsen, nochmal gestärkt. Und ich glaube, dass es uns gegenseitig auch nochmal so viel, so gut die Augen geöffnet hat, was der andere eigentlich leistet. Und ja, das war auch ein sehr, sehr interessantes halbes Jahr. Hat uns beiden oder uns allen gut getan.
Ja, du hattest es schon vorhin ein bisschen angesprochen, und zwar, dass es solche Dynamiken geben kann. Lass uns da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Was sagen denn so zum Beispiel Paartherapeuten? Die kennen das ja bestimmt auch. Ich habe das Wort mir aufgeschrieben, Machtkampfmuster, Dominanz- und Unterordnungsmuster. Ich sag mal, gerade so in der christlichen Bubble, mir fiel es da auch so auf, ne? Mit der Unterordnung, das kommt ja da auch drin vor, hat ja auch ganz viel was mit Macht zu tun. Aber ich würde mich freuen, wenn du uns noch mal ein bisschen genauer erklärst, was damit gemeint ist.
Also das Machtkampfmuster bedeutet im Prinzip, dass ja da zwei Willen aufeinandertreffen. Also dass beide Partner voneinander Gefolgschaft erwarten und beide aber auch nicht von ihrem Standpunkt abrücken wollen und dem anderen Gefolgschaft anbieten. Und jeder seinen Willen mit aller Macht durchsetzen möchte. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal an das Beispiel vom Anfang gehen mit der Wochenendplanung. Sie möchte ins Kino gehen und oder Zeit mit ihm alleine verbringen. Er möchte sich mit Freunden treffen und ja, keiner von beiden rückt von seinem Willen ab und im Endeffekt verbringen sie wahrscheinlich das Wochenende getrennt voneinander und im Streit und schweigend. Also hat keiner was davon. Auf der anderen Seite gibt es das Dominanz-Unterordnungsmuster. Das bedeutet, dass immer einer von beiden nachgibt und sich unterordnet und der andere bestimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist doch super, dann gibt es keinen Streit und sie gehen eben dann am Wochenende zusammen bowlen oder sie gehen Pizza essen, je nachdem, wer welche Rolle einnimmt. Nichtsdestotrotz führt es aber im Endeffekt auch zur Einsamkeit. Und zwar, weil ja derjenige, der immer bestimmt, sich dann auch alleine fühlt oder alleingelassen fühlt mit der Entscheidung, der wird dann auch sagen, ja, warum bringt sie nicht auch mal Ideen ein, was wir am Wochenende machen? Oder bin ich ihr so egal? Sind ihr meine Bedürfnisse so egal? Ist unsere Beziehung ihr so egal? Und auf der anderen Seite diejenige oder der sich immer unterwirft, ja, fühlt sich auch schnell abgehängt und fragt sich dann auch, ja, ich würde gerne mal ins Kino gehen und nur mal Zeit mit ihm verbringen. Sieht er das nicht? Und ja, bin ich ihr so egal? Und im Endeffekt sind dann auch beide alleine. Und ich fand es ganz interessant, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wurden mir da so die Augen geöffnet, ja, zu einer Situation in meiner Ehe, eigentlich, ja, mal auf hohem Niveau, das ist mir durchaus bewusst, aber es ging bei uns ums Fernsehprogramm. Und zwar hatten mein Mann und ich so in den letzten Monaten und im letzten Jahr immer mal wieder Konflikte, was wir denn abends im Fernsehen gucken, weil wir uns beide so ein Stück weit vernachlässigt gefühlt haben und immer das Gefühl hatten, der andere darf mehr bestimmen. Jetzt muss ich zugeben, liegt unser Geschmack nicht so ganz weit auseinander, aber trotzdem hatte jeder von uns das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und dann haben wir uns einen Abend drüber unterhalten und haben gesagt, okay, wir schließen Kompromisse, wir nehmen Rücksicht und das kriegen wir hin. Und ich habe mir aber auch gedacht, ganz unbewusst, und das ist mir dann erst später klar geworden, ich habe überhaupt keine Lust, mich über das Fernsehprogramm zu streiten oder zu diskutieren. Also, und ich habe dann entschieden, mir ist es egal, was wir gucken. Und jetzt musste ich auch nicht jeden Abend, auch wenn es jetzt Klischees sind, jeden Abend irgendwie Actionfilme gucken oder Fußball gucken. Es war schon gut, aber den einen oder anderen Lieblingsfilm habe ich schon verpasst. Weil jedes Mal, wenn mein Mann gefragt hat, was wollen wir heute Abend gucken, habe ich gesagt, entscheide du, mir ist das egal. Und erst als ich mich dann mit diesem Thema und mit dem Dominanz-Unterordnungsmuster beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich lasse ich ihn mit der Entscheidung alleine. Und wir haben uns dann wieder einen Abend über das Fernsehprogramm unterhalten. Und es bestätigte sich. Also er hat gesagt, ja, er hatte auch immer so das Gefühl, unter Druck zu stehen, das Richtige rauszusuchen. So, und jetzt haben wir zumindest in dem Punkt auf jeden Fall gelernt, dass wir beides können, dass wir sowohl mal unseren Willen durchsetzen können, als auch mal zu sagen, okay, ich nehme mich mal zurück, heute darfst du bestimmen. Und das ist wichtig, dass man eben auch beides kann. Und das ist aber auch das Spannende ein Stück weit. Also einmal natürlich für meine Bedürfnisse einzustehen, aber auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Das eröffnet ja auch vielleicht neue Horizonte. Mhm, kann ganz spannend sein.
Ja, du hattest ja auch noch angesprochen, den Zugang zu Ressourcen. Das finde ich auch mega spannend. Wir haben schon so ein bisschen was gesagt, ne? Zugang zu zum Beispiel bei den Kindern zu einer bestimmten Zeit, ne, dass man da mehr Zeit verbringt, Zugang zu Geld. Wollen wir das noch ein bisschen vertiefen? Weil das fand ich auch sehr, sehr erhellend, weil das so unglaublich praktisch ist, dass man da ins Reflektieren kommt und sich selber mal hinterfragt, aus welcher Motivation dann auch sowas ja erfolgt, dass ich ja mein Partner, meine Partnerin auch manipulieren könnte, ne? Weil ja, Macht ausübe bewusst oder unbewusst.
Ja.
Da habe ich manchmal auch gedacht, kann es auch sein, dass wir dem manchmal so ein bisschen aus dem Weg gehen wollen. Die Vermeidungsstrategien ist ja auch klar, ne? Also jetzt zum Beispiel bei dem nochmal zurück zu dem Fernseher ganz kurz, ne? Mancher könnte ja jetzt denken, ja, dann schaff dir doch deinen eigenen Fernseher an. Dann hab ich zwei. Also das wäre ja total einfach. Es würde gar keinen Konflikt geben. Könnte man ja auch machen.
Auf jeden Fall. Wir haben uns bewusst schon vor einiger Zeit dazu entschieden, keinen zweiten Fernseher anzuschaffen. Genau, weil man sich dann aus dem Weg geht. Und weil man dann in Gefahr läuft, sich auch zu verlieren. Dann ist es ja einfach. Dann kann ich sagen, ich gehe ins Schlafzimmer und gucke meins und du guckst deins. Und dann verbringen wir aber die Abende getrennt voneinander. Und beruflich ist das schon oft genug der Fall, dass wir irgendwo die Abende eben nicht zusammen verbringen. Und jetzt sitzen wir auch nicht jeden Abend vom Fernseher. Also das muss man ja auch sagen. Aber es stärkt ja auch mal, sich miteinander oder sich auseinanderzusetzen mit dem Thema. Und sei es eben nur das Fernsehprogramm oder sei es nur das Wochenendprogramm. Aber es stärkt ja auch die Beziehung. Und es stärkt die Beziehung, wenn ich auch mal zuhöre, was sind denn deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse? Und auch ein Stück weit, wo sind deine Grenzen, wo sind meine Grenzen? Das führt ja im Endeffekt dazu, auch wenn ich vielleicht nicht das höre, was ich hören möchte, dass wir uns besser kennenlernen und dass die Verbindung gestärkt wird, dass die Liebe gestärkt wird und weniger geschwächt.
Also genau, und jetzt nochmal auf die Ressourcen. Also liegt der Schlüssel darin, dass man alles teilt? Also zum Beispiel Finanzen und sagt, okay, wir haben beide 100% Zugriff auf alle Finanzen, auch bei den Kindern. Also bei den Familie finde ich tatsächlich nochmal so eine Herausforderung, dass es ja Menschen sind mit einem eigenen Willen. Also Geld ist da vergleichsweise relativ einfach. Das schweigt und nimmt hin. Aber so kleine Menschen, die haben ja auch die Bezugspersonen sprechen damit. Aber wie kann es da gelingen, immer wieder in die Balance zu kommen. Ich finde das gut, dieses Bild mit der Wippe. Genau.
Ja. Also man kann nie alles genau in der Mitte teilen und fair aufteilen. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel. Und wie du schon sagst, gerade bei Kindern, wenn die Kinder in einer Phase sind, wo sie einfach die Mama brauchen. Also ich finde, gerade wenn sie ganz klein sind, da brauchen sie einfach eher die Mama, weil ja, im Normalfall kann der Papa sie ja nicht unbedingt ernähren. Und da ist es dann auch völlig in Ordnung. Und genauso ist es in anderen Bereichen. Und dass man aber offen darüber spricht, auch, und dass es für beide auch in Ordnung ist, dass es eben gerade nicht fair aufgeteilt ist. Oder dass man vielleicht auch in dem einen Bereich der eine sich mehr engagiert und dafür der andere in dem anderen Bereich sich mehr engagiert. Und dass die Last nicht immer nur auf einem liegt, sondern dass das so im Großen und Ganzen aufgeteilt ist. Ich denke, das ist das Wichtige dabei.
Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Aber also, dass ich jetzt hier nur mal kurz reinwerfe, ist ja auch das große Thema Mental Load, dass viele Frauen ja offensichtlich schon überladen sind und einen sehr großen Teil haben, was uns dann vielleicht auch zum Nachteil oftmals ausgelegt wird. Man ist zwar sehr, sehr dankbar, wenn man so jemanden hat, der immer an alles denkt und alles im Blick hat. Und gleichzeitig, ich kenne dieses Sprichwort, kennen bestimmt ganz viele, wer hat denn die Hosen zu Hause an? Und das liegt ja auch daran, wer Zugang zu diesen Ressourcen hat. Und ganz oft ist es ja, ne? Und dieses Mental Load scheint mir, dass diese Personen, die diesen Mental Load tragen, wahrscheinlich sehr viel Zugang zu vielen Ressourcen haben, vielen unterschiedlichen ist, Wobei man das vielleicht auch mal hinterfragen muss, ob das gut ist. Und die Frage, ob das gut wäre, Verantwortung auch zu teilen und abzugeben.
Da muss ich sagen, sehe ich oftmals das Problem, dass viele Frauen sich da auch schwer tun, das abzugeben und die Verantwortung abzugeben. Und weil auch wenn es der Papa ist, aber der Papa macht es anders und macht es deswegen nicht schlechter, macht es anders. Und da habe ich so nur die Erfahrung gemacht, dass es manchmal schwer fällt, es dann abzugeben, weil es dann einfach im Endeffekt anders läuft. Und sei es nur beim ins Bett bringen zum Beispiel. Da, wenn es dann nur einen festen Ablauf gibt und wann die Kinder sich waschen und wann die Kinder Zähne putzen und welches Lied oder welche Geschichte, und dann macht der Papa es vielleicht anders und es werden erst die Zähne geputzt und dann der Schlafanzug angezogen, was ja im Endeffekt kommt aufs gleiche Ergebnis drauf raus. Die Kinder sind im besten Fall im Bett und schlafen. Also er macht es anders. Und da muss man sich dann auch davon frei machen und sagen, okay, aber er macht es ja deswegen nicht schlechter, er macht es anders.
Ja, also es ist wirklich immer wieder dieses Hinterfragen, dieses, ne, und offen sein für Reflexion, ja. Vielleicht hilft uns das nochmal ein bisschen. Du hattest auch von verschiedenen Machtarten gesprochen. Genau. Vielleicht können wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Das sind so Zungenbrecher, finde ich. Also, Behinderungsmacht, ja, Begrenzungsmacht und Ermöglichungsmacht. Ja.
Ja, genau. Also, ich habe ja auch vorhin schon mal gesagt, dass es nicht nur böse Arten, unfaire Arten gibt, Macht auszuüben, sondern eben auch faire und gute Arten, zumindest in einigen Grenzen. Und da passen jetzt so die drei Machttypen, Machtarten mit rein. Die Behinderungsmacht allerdings ist eine Macht, die immer negativ ist und ja eigentlich nur negativ ausgeübt werden kann. Und Behinderungsmacht übe ich einfach aus, wie der Name schon sagt, wenn ich den anderen darin behindere, sich selbst zu entfalten, seinen Bedürfnissen gerecht zu werden, auch seine Grenzen zu setzen. Also Behinderungsmacht übe ich aus, wenn ich den anderen klein halte, mit so Sprüchen wie: Ach, lass das mal, ich mach das schon, du schaffst das eh nicht oder du kannst das nicht, solche Sachen. Oder wenn ich dem anderen vielleicht auch ganz bewusst den Zugang zu einer Machtquelle verhindere, und sei es zum Beispiel, dass der andere dann keinen Zugang zum gemeinsamen Konto hat und immer fragen muss, wenn er Geld ausgeben muss oder will. Und ja, so in dieser Art. Und Behinderungsmacht wirkt sich nie positiv aus in einer Beziehung.
Es wird immer einer klein gehalten. Da fällt mir auch ein, dass diese Behinderungsmacht, also bei mir klingelt da sofort, dass das ja sehr, sehr stark im Patriarchat, dass sich das daraus ja gebildet hat praktisch, dass man Frauen, also wenn ich es, ne, richtig verstanden habe, dass man Frauen vor allem behindert hat, die Quelle zu wissen. Zu Wissen und Informationen, und damit hat man sie klein gehalten, und die Frau galt eher als dumm und minderwertig, ja, und die Männer konnten studieren und ja, krass, ne? Und damit auch zu Finanzen und zu Geld, ist ja logisch, ne? Dann arbeiten zu gehen und voll interessant, ja.
Wir haben dann noch die Begrenzungsmacht. Und die Begrenzungsmacht übe ich aus, wenn ich meinen Bereich schütze vor den Ansprüchen, vielleicht auch vor den falsch verstandenen Ansprüchen meines Partners. Also wenn ich gesunde Grenzen setze. Und da wäre zum Beispiel das Abendritual zu nennen. Also wenn die Frau zum Beispiel sagt, du, ich hätte gern mehr Unterstützung zu Hause, ich hätte gerne ein bisschen Zeit für mich, und der Mann sagt, kein Problem, ich übernehme das Abendritual, also ich mache die Kinder bettfertig, ich putze mit ihnen Zähne und ich bringe sie ins Bett. Und genau dann fängt der Mann eben an, es anders zu machen als die Frau, und dann fängt die Frau an, also ich kenne das durchaus, dann brodelt es in einem und man würde gerne was sagen, und dann sagt der Mann, du Schatz, wir haben ausgemacht, das ist jetzt meine Aufgabe und ich weiß, ich mache es anders als du, aber ich mache es genauso gut. Mensch, versuch dich zu entspannen. Und da setzt er einfach gesunde Grenzen für seine Aufgabe. Genauso, das ist noch ein kleineres Beispiel, ist, wenn ich, wenn mein Gegenüber mich nicht ausreden lässt und ich sage, du, ich möchte meinen Satz zumindest zu Ende bringen. Das ist auch Begrenzungsmacht. Und ich muss sagen, ich bin meinem Mann sehr dankbar. Er übt nämlich regelmäßig Begrenzungsmacht bei mir aus, weil ich dazu neige, gerne mir zu viel Termine irgendwo rein zu planen. Und sei es in ein Wochenende oder in ein Jahr. Und wir haben letztes Jahr im Dezember letzten Jahres uns hingesetzt mit unseren Kalendern und haben mal geguckt für 2026, was steht wann an. Und ich bin, ja, wie du gerade auch schon vorhin gesagt hast, ich bin ja noch in der Ausbildung zur christlichen Lebensberaterin und schließe das hoffentlich jetzt demnächst ab und war dann einfach so euphorisch und wollte noch diese Ausbildung und diese Weiterbildung machen und wollte noch selber diesen Vortrag halten. Und irgendwann hat mein Mann Stopp gesagt, meinte, du, wir brauchen auch mal ein Wochenende, an dem es nichts ist. Und die Kinder brauchen ja durchaus auch, haben ja durchaus auch ihre Termine und vielleicht sollten wir ein Wochenende zwischendrin immer mal wieder einbauen, wo wir einfach keine Termine haben. Und da bin ich ihm sehr dankbar, dass er regelmäßig ja unsere gemeinsamen Grenzen aufzeigt und Begrenzungsmacht mir gegenüber ja, ausübt. Sonst würde ich wahrscheinlich Gefahr laufen, durchaus mal im Burnout zu landen, weil ich mir einfach selbst zu viel Termine zumute. Genau. Und am Schluss noch die Ermöglichungsmacht. Das ist so ein bisschen die Macht, wenn ich den anderen dazu animiere, mal seine Grenzen zu überschreiten ein Stück weit, mal über den Tellerrand zu gucken, sich selber aber vielleicht auch einfach was zuzutrauen, was er sich alleine nicht zugetraut hätte. Und da muss es nicht immer gleich der große Fallschirmsprung sein bei jemandem, der Höhenangst hat. Aber es kann ja auch vielleicht einfach mal nicht das Wochenende zu Hause auf dem Sofa sein, sondern eine Wanderung sein oder vielleicht ein Team-F-Seminar zu besuchen, was man vielleicht sonst nicht besucht hätte oder mal ein neues Restaurant auszuprobieren und da mal was Neues auszuprobieren. Und das ist, da muss man natürlich behutsam und achtsam auch mit den Grenzen des Gegenübers umgehen und ihn nicht überfordern, aber so ab und zu mal über den Tellerrand zu gucken und ihn bisschen zu schubsen, ist auch nicht verkehrt.
Hat ja ganz viel mit Investieren zu tun. Ich denke jetzt gerade mal nicht nur an die Paarkonstellation, sondern zum Beispiel auch an Familie. Bei uns ist es schon noch so, dass wir eine große Ressource haben zu unserem Geld und Finanzen und unseren Kindern das zu ermöglichen, sich zu entfalten. Und ich habe das mal, es müsste vor 2 Jahren gewesen sein, unsere große Tochter hat sich viel Gedanken gemacht, die ist da sehr sensibel und wir hatten so ein Gespräch über eine Klassenfahrt, finanziell kann das schon ganz schön reinhauen und irgendwie kamen wir so auf dieses Gespräch und dann machte sie sich Gedanken, wie das mal in Zukunft sein wird und so weiter und so fort. Also ist ja auch schön, wenn sich die Kinder mal ein bisschen mitdenken, das ist ja auch gut. Aber ich habe zu ihr dann gesagt, weißt du was, wir halten das jetzt mal so fest, dass für Bildung es immer irgendeine Möglichkeit geben wird. Da setzen wir Ressourcen frei, Finanzen oder auch Zeit, was auch immer du brauchst, um dich weiterzuentwickeln oder alle unsere Kinder. Ne? Also das wäre cool, wenn das so normal wäre, ne? Und auch zwischenmenschlich, ne? Weil man hat dich ja jetzt auch freigestellt, um Ausbildung zu machen. Das kenne ich auch. Das ist schon echt toll. Ja.
Genau. Und da muss ich auch sagen, das ist nicht selbstverständlich und da bin ich ihm auch dankbar. Ich war jetzt auch mehrere Wochen immer wieder am Stück weg. Und das war für ihn selbstverständlich. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Oder genauso hat er mich dazu ermutigt, mich bei Team F zu bewerben. Und er traut mir da in manchen Bereichen mehr zu, als ich mir selber. Und das ist andersrum aber genauso. Also er hat auch mehrere Lehrgänge besucht, die er wahrscheinlich so alleine nicht gemacht hätte, sondern Genau, dass ich auch gesagt habe, du, kein Problem, ich halte hier zu Hause die Stellung, genießt du das? Und das ist, denke ich, sehr wichtig.
Schön. Also, Grüße gehen raus an unsere Männer.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig cool. Ja, ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Und zwar, das kennen wir ja alle, dieses Gebot, vielleicht floss es auch so ein bisschen mit ein, oder dieses Bibelwort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt ja noch dieses Wissen dazu, dieses Wissen um Macht und diese Perspektive. Vielleicht hat es ja was schon ein bisschen verändert. Also bei mir hat es auf jeden Fall nochmal was verändert, dass es ein bisschen praktischer geworden ist. Aber wie beeinflusst das jetzt dieses Bibelwort? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Macht.
Ja, ich finde erstmal, dass dieses Bibelwort so faszinierend ist. Also Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht mehr als dich selbst oder weniger, sondern wie dich selbst. Und ich finde, das ist ja schon mal die Beziehungswippe ein Stück weit in der Bibel. Es soll ausgeglichen sein. Und ich denke, ich habe so das Gefühl, wir neigen oft dazu, nur den ersten Teil zu sehen, liebe deinen Nächsten. Und da den Fokus drauf zu legen. Und aber es geht eben weiter, wie dich selbst. Und dass wir, das ist so der Aufruf dazu, dass wir nicht nur für unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche einstehen dürfen, sondern wirklich auch sollen, dass das genauso wichtig ist, dass meine Bedürfnisse und meine Grenzen in einer Beziehung genauso wichtig sind wie die meines Gegenübers. Heißt natürlich auch nicht, dass ich mit der Brechstange da meine Bedürfnisse erkämpfe, sondern eben, dass wir es ausgeglichen machen, dass wir beide dafür kämpfen dürfen und dass wir, ja, wie auf der Beziehungswippe, dass wir da versuchen dürfen, dass es ausgeglichen ist. Und ich finde, das ist einfach so ein faszinierendes Bibelwort und das bewegt mich immer wieder. Ja,
sehr bereichernd dazu und aus der christlichen Perspektive nochmal heraus. Voll spannend. Ja, wir steuern uns auf das Ende zu. Es gibt bestimmt noch ganz viele Beispiele und ich hoffe, unsere Zuhörenden haben das bewegt irgendwie und die nehmen das ganz gut mit in den Alltag und beobachten das mal, wo sich das auch zeigt und offenbart. Genau, wenn man jetzt aber merkt, da ist unsere Wippe wirklich so einer Schieflage, eine Wippe ist ja immer eine Schieflage, aber es gleicht sich nicht so aus. Was könnten da so die ersten Schritte sein hin zu einer Ausgeglichenheit, zu einer Balance?
Ich glaube, wenn man das gemerkt hat, ist der erste Schritt schon getan. Wenn man sich das erstmal bewusst macht und auch bewusst macht, dass es eben ein Stück weit ganz normal ist, dass die Wippe auch mal schief sein darf und dass auch Macht in einer Beziehung eben eine Rolle spielt, dass es ganz normal ist, dass es in jeder Beziehung so ist und dass das eben vor allem in den Beziehungen, die mir ganz nahe stehen, so ist. Dass es einfach ein ganz normaler Bestandteil ist. Wenn ich mir das schon mal bewusst mache, ist der erste Schritt schon mal getan. Und wenn man dann noch darüber reden kann, ist, glaube ich, der nächste wichtige Schritt getan. Eine offene, ehrliche, achtsame Kommunikation. Und wenn ich nicht darüber reden kann, dann hilft es vielleicht zu schreiben. Hilft es vielleicht, und erstmal einen Brief an meinen Partner, an meine Partnerin zu schreiben, wie es mir geht. Weil das oftmals einfacher ist. Und da sage ich jetzt nicht unbedingt eine WhatsApp oder eine SMS oder eine E-Mail, sondern wirklich tatsächlich noch so einen ganz klassischen Brief, weil ich da einfach einmal oder zweimal mehr drüber nachdenke, was ich da schreibe. Und wenn das so nicht funktioniert, dann darf man sich gerne Beratung holen, darf man sich gerne bei Team F auch mal auf der Seite gucken. Wir haben ganz tolle Berater auf unserer Seite, darf man Seminare besuchen, weil es sich immer lohnt, in eine Beziehung zu investieren. Und ich habe da in der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich ein ganz tolles Zitat eben gelesen von Hans Jeluschek, ein bekannter Paartherapeut, oder er war ein bekannter Paartherapeut, Der hat geschrieben, nichts gibt uns so sehr wie die gemeinsame Geschichte einer langfristigen Partnerschaft, das Gefühl, einen Ort und eine Heimat in dieser Welt zu haben und nicht allein zu sein. Und ich finde das so wahr. Also meine Ehe gibt mir ein Zuhause. Wir sind viel umgezogen in den letzten 20 Jahren. Und ich war aber immer zu Hause und ich finde, dafür lohnt es sich zu kämpfen und da lohnt es sich zu investieren. Und da darf man sich gerne auch Hilfe holen.
Voll schön, ja. Ja, das wünschen wir auf jeden Fall allen, die uns zuhören. Tanja, wir sind am Ende angekommen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Gedanken, das mit hineinnehmen. Und ich konnte wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Richtig, richtig gut. Danke dafür.
Ich habe zu danken.
Ja, wir gestalten das ja auch gemeinsam. So war der ursprüngliche Gedanke ja auch von Team F für diesen Podcast, dass wir mal zusammentragen und das vor allem festhalten. Richtig gut. Genau. So, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen und wollen uns eins merken. Oder wenn du dir das nur das eine merkst, weil wir haben ja viel gesagt, ich glaube, wir haben schon eine Dreiviertelstunde fast, dann sollte es vielleicht das sein, eine gesunde Beziehung braucht kein Machtvakuum, sondern eine gesunde Beziehung braucht eine gesunde Balance. Wie bei einer Wippe darf es mal Auf und Abs geben, solange wir den Zugang zu den Ressourcen Geld, Zeit und Aufmerksamkeit für beide offen halten. Wenn diese Zugänge verschlossen sind, dann entstehen daraus sehr große Probleme. Genau. Also seid mutig in euren Beziehungen, verzichtet auf heimliche Macht und werdet zu ermöglichen. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und in der Beschreibung von diesem Podcast, dann findest du noch Links zu Angeboten, wie zum Beispiel Duell. Das ist ein ganz gutes Thema, was dazu passt. Und noch ein Reflexionsblatt, das vielleicht auch hilft, ins Gespräch zu kommen. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.